da seid, freut mich. Ich habe euch ein, wie ich finde, spannendes Thema mitgebracht. Ich möchte so ein bisschen über die Cloud und die Cloud aus Sicht des Entwicklers reden. So, was einem da so passieren kann, Dinge halt. Vorab vielleicht ein bisschen was über mich. Ich bin Application Architect bei einer Firma, die sich Gruner & Jahr nennt. Kennt vielleicht nicht jeder, ist ein Zeitschriftenverlag, zum Beispiel so tolle Publikationen wie Gala und Brigitte und Stern erscheinen da.
Magazin.
Wie bitte?
Magazin.
Genau das. Hast du das zu Hause? Ja, das ist eine coole wie sagt man, Community um dieses hervorragende Produkt. Wir machen auch noch andere verrückte Publikationen, aber nur so, damit man es mal so einordnen kann. Da machen wir es. Und da bin ich hauptsächlich in der Softwareentwicklung tätig, mache Java, manchmal ein bisschen PHP, manchmal JavaScript. Wenn es ganz doof läuft, auch CSS. Das allerdings nur unter sehr großen Schmerzen. Und die Kollegen meistens, glücklicherweise, nehmen mir das dann doch ab und da bin ich auch ganz froh drüber. Ja, ansonsten, damit mir nicht so fürchterlich langweilig wird, habe ich noch so ein bisschen kleines Nebenkriegsschauplatz. Das ist Assembler-Entwicklung, C64, wem der Prozessor nichts sagt, aber das ist so mein Spielzeug. Und sich mal mit alten Algorithmen beschäftigen und wie man damals so Software geschrieben hat, habe ich selber damals schon gemacht, aber es ist immer noch ein total spannendes Thema mit selbstgeneriertem Code und so weiter. Aber da wollen wir jetzt nicht abschweifen, wir wollen jetzt mal in die Cloud-Welt reingehen. Genau, was haben wir heute vor? Erstmal, warum erzähle ich das euch alles? Also, wie bin ich da hingekommen? Dann vielleicht ein paar Grundlagen, damit wir einen kleinen, leichten Einstieg in das Thema finden. Dann werden wir sehen, dass wir so ein bisschen uns auf zwei Aspekte der Cloud beschränken wollen, nämlich Public Cloud Services und die Private Cloud als zwei Extreme. Und dann letztlich gucken wir uns mal ein paar Szenarien an, wo wir Cloud-Technologien benutzen können und wo uns welche Technologien helfen oder eben gerade nicht. Genau, und dann schauen wir uns noch einmal einen Ausblick an, was wir vielleicht noch nicht so beachtet haben, weil wir werden in dieser Dreiviertelstunde sicherlich nicht alles schaffen, sondern nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ja, kommen wir also erstmal zur Motivation und warum will ich einen Talk über Cloud halten? Grundsätzlich haben das, glaube ich, schon sehr viele Leute vor mir getan. Jeder allerdings so ein bisschen mit seinem eigenen Blick und ich würde ganz gerne den Blick aus Sicht des Entwicklers mal auf die Sache vorstellen. Wie kann mir eine Cloud denn Lösung für als Entwickler so helfen, dass ich als Entwickler glücklich werde? Nicht wie wird mein Manager glücklich, sondern wie werde ich vielleicht als Entwickler glücklich? Genau, und grundsätzlich ist es ja tatsächlich auch so, dass dieses ganze Themenkomplex relativ viel Interpretationsspielraum bietet und jeder das so ein bisschen anders interpretiert. Dann ist die Motivation, dass meine eigenen Erfahrungen, die wir bei Gruner & Jahr, aber auch bei mir im Team oder auch ich im Austausch mit anderen Kollegen zusammengetragen habe, dass ich das einfach mal so ein bisschen zusammenfassen möchte und einfach euch weitergeben möchte. Vielleicht habt ihr auch selber damit schon gearbeitet und wir kommen nachher vielleicht sogar noch so ein bisschen in Austausch, werden wir dann mal sehen. Ja, und letztlich, umgekehrt, falls ihr noch nicht damit gearbeitet habt, euch vielleicht ein paar Anregungen und Hinweise an die Hand zu geben, wie man diese Technologien in seinem eigenen Unternehmen, in seinem eigenen Kontext vielleicht reinbringen kann, ohne jetzt zu sagen, oh, wir wollen aber nicht alles in diese große, tolle, böse Cloud packen, weil Datenschutz, weil diese Dinge und so weiter. Und quasi euch mal so zeigen, wie man es anstellen kann, dass man ganz einfache Dinge oder mit ganz kleinen Schritten anfangen kann, von der Cloud zu profitieren, ohne jetzt, ich sag mal, sensitive Daten als allererstes vielleicht darüber zu schaufeln oder so. Ja, Fragen bis hierhin, Ideen? Ja, grundsätzlich gilt, wenn ihr Fragen habt, am besten zwischendurch fragen. Wenn das dann zu länglich wird, würde ich das nach hinten verschieben, aber grundsätzlich finde ich es schon immer ganz schön, wenn zwischendurch jemand eine Frage hat, Hand hoch und einfach loslegen. Ja, Genau, aber um mal wieder zum Eingang zurückzukommen, eigentlich bin ich ja nur Softwareentwickler und ich will ja eigentlich nur Software entwickeln. Und warum muss mich jetzt eigentlich so Cloud und das Cloud-Thema interessieren? Am Ende bauen wir irgendeine Applikation und die hat immer irgendeine Abhängigkeit zu irgendeiner Laufzeitumgebung, zu einer Ausführungsumgebung, wie auch immer. Und diese Abhängigkeit ist heutzutage halt oft irgendwas Cloud-artiges. Einfach weil das sozusagen so angeboten wird. Das ist auf jeden Fall zu beachten. Dann tatsächlich, das werden wir im Laufe der Zeit sehen, warum das so toll ist. Wenn ich Proof of Concepts von irgendwelchen Sachen machen möchte, dann kann ich das mit Hilfe von Cloud-Technologie viel schneller, als wenn ich das konventionell tue. Schönes Beispiel ist, das zitiere ich immer gerne, weil wir in der Firma halt, dass die Aufgabe hatten, sozusagen ein Message-Queuing-System einzuführen, aufzusetzen. Also die Anforderung war einfach da. Und ich habe mich, um mir das mal anzuschauen, wie man sowas gut und professionell macht, mit einem Kollegen zusammengesetzt. Und wir haben quasi, ich sag mal so ungefähr 3 bis 4 Tage zu zweit daran rumgeforscht, was brauchen wir alles, damit das wirklich redundant ist, damit das ausfallsicher ist, wie viel Rechner brauchen wir oder ja genau, was für ein Setup brauchen wir, damit das vernünftig zu betreiben ist. Dann haben wir uns überlegt, was haben wir vielleicht für ein Aufkommen an Messages, die da drüber gehen sollen, was mag das wohl am Ende kosten. Es hat uns auf jeden Fall alles in allem 3 bis 4 Tage beschäftigt, uns überhaupt eine Gedanken zu machen, wie wir das bauen. Parallel dazu hat ein anderer Kollege dann gesagt, das finde ich eine super Idee, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, wie man das so betreiben kann. Aber warum nehmt ihr nicht einfach SQS? SQS ist ein, muss man dazu sagen, ein Dienst von Amazon Web Services. Das bietet einem komplettes Message-Queuing-System an. Mit Ausfallsicherheit 10-mal cooler als das, was man, sage ich mal so, auf der grünen Wiese, wenn man jetzt mehr oder weniger anfängt, mal auf die Schnelle selber bauen kann. Dann haben wir uns da halt angeguckt, ja, die erste Million der Messages ist umsonst. Da kommen wir ja niemals drauf. Also ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben quasi, wenn man diesen Service benutzt und ihn benutzen kann, quasi einen Dienst quasi for free für unser Szenario, was wir damals zu betrachten hatten. Und wir brauchten quasi nichts dafür tun. Das so jetzt mal so eigentlich so als quasi Einstieg, warum das eigentlich so cool ist, diese Cloud-Geschichten. In letzter Konsequenz können wir damit dann Entscheidungen beschleunigen, weil wir quasi uns, wenn wir Standard, dicht am Standard sind, wie zum Beispiel so ein Message-Queuing-System brauchen, dann ist das halt relativ klar, einem, ich sag mal, Manager klar zu machen, was kostet das Ding, wie wollen wir das betreiben. Wir brauchen uns eigentlich nicht großartig in einen Kontext packen. Und das ist, insofern können wir Entscheidungen gut beschleunigen und das geht jetzt in dem Sinne tatsächlich wieder auch aus Sicht des Entwicklers so, weil ich will mich eigentlich nicht lange mit einem Manager zusammensetzen und dem erklären, was wird es kosten, wie wird es funktionieren, wie viele Serversysteme brauchen wir. Ich kann einfach sagen, wir nehmen diesen Dienst zum Beispiel von AWS, da kosten so viele Messages halt $1. Dann rechnen wir kurz aus, wie viele Messages wir haben und das ist super schnell entschieden. Ja. Aber schauen wir uns noch mal vielleicht ein paar Grundlagen an. Ganz spannend ist, dass Wikipedia eine klasse Bullshit-Bingo-Vorlage uns liefert. Das sieht dann ungefähr so aus. Da kommt so ziemlich alles drin vor. Da gibt es zum Beispiel Rapid Elasticity oder die Hybrid Cloud. Man kann sich da unter vielen Dingen irgendwas vorstellen, aber es ist echt so, Software as a Service fällt da rein. Das ist sozusagen der Artikel, der Index des Artikels Cloud. Also insofern, also da ist eine Menge verrückter Kram drin. Wir werden uns jetzt tatsächlich mal so solche Dinge hier, Public Cloud, anschauen. Und gibt es hier überhaupt einen Punkt, der Public Cloud Services benennt? Ich sehe es gerade nicht. Egal, auf jeden Fall gucken wir uns danach auch noch die Public Cloud Services an. Also, was fangen wir damit an? Ich fasse das mal kurz in einem viel einfachen Satz zusammen. Und das, finde ich, ist für mich auch genau dann die Erklärung für eine Cloud. Die Bezeichnung Cloud steht für Rechnernetze, deren Inneres unbedeutend oder unbekannt ist. Und das ist, macht uns als Entwickler natürlich erstmal ein bisschen Angst, weil wir wollen natürlich erstmal gerne reingucken und alles verstehen. Andererseits, wenn es funktioniert, dann ist es, muss ich vielleicht am Ende auch gar nicht verstehen, was da so alles drin steckt. Insofern, also da steckt viel drin in dem Satz. Am Ende ist es aber so, vielleicht muss es uns gar nicht interessieren. Genau, dann kommen wir hier sozusagen auf die Extreme zu sprechen, die wir so haben. Nämlich auf der einen Seite Public Cloud Service, ich erkläre gleich noch genauer im Detail, was das ist, und die Private Cloud. Das sind sozusagen die zwei Extreme zwischen Standardisierung und grenzenloser Freiheit, habe ich es mal genannt, weil eine Private Cloud, da kann ich halt im Prinzip genau das Gleiche machen, was ich vorher auch mit Servern oder wie auch immer getan habe. Aber schauen wir uns erstmal Public Cloud Services an. Da gibt es super verschiedene Varianten. Da gibt es zum einen die Full-Stack-Anbieter wie AWS, GCP, Google Cloud Plattform ist das, Azure, die Alibaba Cloud und diverse andere noch. Also, weiß ich nicht. Ich persönlich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, nur mit AWS gearbeitet. Deswegen werde ich jetzt vermutlich im Laufe des Weiteren immer wieder gerne AWS-Beispiele zitieren, aber die anderen können alles genauso gut. Das ist einfach nur, ich habe das benutzt und ich bin in keiner Art und Weise mit AWS verbandelt oder so, sondern das ist einfach nur, weil ich es in meinem täglichen Doing viel verwende, habe ich da Beispiele draus. Genau, aber es gibt auch Spezialisten, die uns Public Cloud Services anbieten. Ich meine, jeder kennt Dropbox, GitLab, wahrscheinlich auch alle. Atlassian gibt es halt auch als Cloud-Variante. Spezialanwendung halt. Dementsprechend, das gibt's. Manches kennt man, manches nicht. Was hat denn das jetzt sozusagen für Auswirkungen für uns, wenn wir anfangen wollen zu entwickeln? Also was sind konkret die Sachen, die da jetzt passieren? Das ist zum einen ein Riesenvorteil. Eigentlich brauche ich ja relativ wenig Know-how. Ich habe ja schon das zitiert, das Beispiel mit dem Message-Queuing-System, wo man halt sagt, irgendwie, das, was dahinter ist, brauche ich eigentlich alles gar nicht wissen. Ich binde meine API ein, kann anfangen zu programmieren und dementsprechend funktioniert das auch ziemlich einfach. Das heißt, im Prinzip kann ein halbwegs erfahrener Entwickler quasi von Tag 1 produktiv Code schreiben und muss sich nicht um Infrastruktur oder Ähnliches kümmern. Dagegenüber haben wir die Private Cloud. Die gibt es dementsprechend auch und in verschiedenen Varianten und Ausprägungen. Bei der Private Cloud ist das Stichwort Containerisierung und Kubernetes. Das sind im Prinzip heutzutage so, ich sag mal, die Basistechnologien. Das heißt, was weiß ich, ich baue mit einem Docker halt mir meine Images und pack das auch in Kubernetes rein. Und das ist sozusagen Standard. Aber darüber hinaus gibt es halt mittlerweile relativ viele Abstraktionen, die sich auf Basis von Kubernetes draufsetzen, sowas wie ein OpenShift oder ein Rancher oder Cloud Foundry. Ziel dieser Abstraktion ist es, den Umgang, der zugegebenermaßen mit Kubernetes und so für den Entwickler relativ aufwendig ist, so ein bisschen zu vereinfachen. Ich bin aber der Überzeugung, dass es sich das im ersten Schritt das nicht auszahlt. Aber da kommen wir nachher auch vielleicht noch mal ein bisschen intensiver zu. Ja, und was sind jetzt also die Auswirkungen für den Entwicklungsprozess, wenn wir Private Clouds betrachten? Zum einen erfordert das schon eine ganze Menge zusätzliches Know-how. Ich weiß nicht, benutzt einer von euch aus Entwicklersicht Kubernetes oder ist es eher Okay, also ihr dürft mir gerne widersprechen, aber es ist schon auch nochmal wieder ein zusätzlicher, relativ großer Baustein, den ich mir als Entwickler reinschaffen muss, um Software darauf auch dann zu betreiben und dafür zu entwickeln. Ja, das ist typischerweise dann eben, also ist zumindest unsere Erfahrung für den durchschnittlichen Entwickler so nicht ohne weiteres machbar. Dafür hat sich aber tatsächlich dann die Lösung der DevOps, die wir dann im Team haben oder die man dann typischerweise im Team hat, als sehr praktikabel herausgestellt. Genau, und das, was ich eben schon sagte, in einem ersten Schritt ist diese Abstraktion für Devs vielleicht ein bisschen verlockend, aber nicht unbedingt so praktikabel, weil ich im Prinzip schon verstehen muss, was passiert da unter der Haube. Da hilft mir halt am Ende des Tages eine GUI auch nicht wirklich weiter, sag ich mal. Ja. Dann kann man aber sagen, und das finde ich schon später aber sehr wohl, also in dem praktischen Einsatz, wenn sich solche Techniken etabliert haben, so wie wir das jedenfalls erlebt haben, ist es schon sehr praktisch zu sagen, ich kann einen Entwickler, der sein Kubernetes am Laufen hat, zum Hoch- und Runterskalieren der einzelnen Aspekte durchaus mal in einer grafischen Oberfläche rumklicken lassen, um gewisse Dienste auszuschalten, anzuschalten. Das macht durchaus mal Sinn, gerade in einem, ich sag mal, nicht im Produktivumfeld, sondern im Dev- und Staging-Umfeld. Genau. Wenn man das jetzt so ein bisschen mal vergleicht und das so gegeneinander hält, dann ist es sozusagen bei Public Cloud Service und der Private Cloud so ein bisschen dieser Kampf zwischen, ich will möglichst geringen Aufwand haben und ich nehme Komplexität für Datensicherheit oder Vertraulichkeit vor allen Dingen in Kauf. Das heißt, Public Cloud Services bieten total viel out of the box. Sie bieten, was weiß ich, ich kann eine Suchumgebung mit Elasticsearch quasi bei AWS per Knopfdruck hochziehen und im Prinzip habe ich schon mal ein relativ oder eigentlich ein ziemlich gut konfiguriertes System. Ich muss es immer noch bedienen können. Ich muss wissen, wie Elasticsearch funktioniert. Aber ich muss mich nicht um das Hosten, Administrieren und viele Standardaufgaben kümmern. Das mache ich nur in Spezialfällen. Ja?
Wenn man mal guckt, wenn man so ein normales Rechenzentrum nimmt, welche Zertifikate die haben, dass sie die garantieren. Also wenn du dir AWS als Beispiel anguckst, dann hat AWS ja immer eins mehr. Also was ich damit sagen würde, ist, die zertifizierte Vertraulichkeit ist bei AWS eigentlich höher als bei jedem Rechenzentrum, was du in Deutschland finden würdest.
Ja.
Also rein, wenn du jetzt auf die juristische Ebene gehst. Ich meine, ihr hostet ja selber, glaube ich, unter Luna, aber...
auch, ja.
Wenn ich jetzt normal zum Deutschen weitergehe, der ist nicht so stark Security und zertifiziert wie AWS das ist. Also formal ist es ja erstmal wieder, das ist ja genau umgekehrt.
Ja, also tatsächlich, also aus Sicht des Rechenzentrums bin ich total bei dir. Das ist ja sozusagen, könnte man jetzt sozusagen auch noch als ein, ich sag mal, Pro das von AWS sehen. Tatsächlich, also was ich in diesem Fall mit Datensicherheit und Vertraulichkeit meine, ist wirklich, was passiert mit personenbezogenen Daten? Will ich die außer Haus geben?
Und mit der Private Cloud meinst du immer, was für die physischen Keller steht in deinem Betrieb?
Genau. Genau, also die sozusagen auch, also nicht, also die ich eben nicht auf AWS realisiere, also sondern tatsächlich im Keller oder in einem dafür geeigneten Rechenzentrum steht.
Meine Annahme ist ja, dass die wenigsten Leute, die hier sitzen, selbst im Keller ein eigenes Rechenzentrum haben und ein Haus, die dann
sieht. Das ist so, vermutlich so, ja. Ja, das stimmt. Und genau, also und jetzt kann ich dir folgen und du sagst, dass die vermutlich schlechter aufgestellt sind, als wenn sie einen entsprechenden Cloud-Service nutzen würden.
Genau, und wenn du formal guckst, du kannst ja, es gibt ja ISO-Normen,
Rechenzentrum,
und in der Anforderung hast du gar nicht jemand Vertraulichkeit, dann sagt dir ja ein Hetzler und ein 1&1 und Vertraulichkeit, und AWS sagt das auch, also Amazon, aber Amazon hat immer noch mal 5 Zertifikate mehr
in verschiedenen Rechtsfällen. Das ist so. Das, also tatsächlich ist das jetzt auch nicht unbedingt aus Sicht des, was wird mir zum Beispiel durch Zertifikate garantiert, sondern also tatsächlich kenne ich das aus meinem eigenen, aus der Erfahrung bei uns im Unternehmen so, dass es auch ganz viel so, ja, aber diese Daten dürfen nicht raus aus dem Unternehmen. Sie müssen in unserem ureigensten privaten Rechenzentrum bleiben. Tatsächlich gibt es ganz häufig die Anforderung, dass so, also unabhängig davon, dass das, was du sagst, total richtig ist, weil das sozusagen auf dem Papier da steht und man sich, wenn man das für bare Münze nimmt, was man tun sollte, zwar stimmt, ist sozusagen eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, tatsächlich gefühlte Sicherheit, weil die Daten das Haus ja nicht verlassen, so ganz technisch. Okay. Können wir aber hinterher gerne nochmal das Thema aufgreifen, weil das, also das sind, da wird es dann, das ist dann nicht mehr der Entwickleraspekt, aber es ist natürlich ein trotzdem total spannender Aspekt der ganzen Cloud-Themas. Genau, sind zumindest so, wie ich es kennengelernt habe, eben genau keine Option bei Datenvertraulichkeit, weil zumindest die theoretische Chance besteht, dass jemand mitlesen könnte. Ich nenne das mal eine fremde Macht oder Geheimdienste oder so. Was ich allerdings habe bei Public Cloud Services, und das lässt sich halt nicht verhindern, ich habe ein Vendor-Login, das heißt, ich bin sehr stark, wenn ich mich jetzt an, ich zitiere wieder das Message-Queuing-Beispiel, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in AWS binde und damit Message-Queuing mache, dann benutze ich deren APIs und das kann ich nicht eins zu eins mal eben auf eine Azure Cloud umbiegen. Das heißt, ich muss da ein bisschen was für tun, weil das einfach eine andere API wäre, gegen die ich zu programmieren habe. Ja, und häufig ist es dann eben auch so, dass sie diese Services, solange ich in meiner Cloud-Welt bleibe, also wenn ich innerhalb von Azure bleibe, wenn ich innerhalb von AWS bleibe, dann passt das ziemlich gut zusammen. Wenn ich aber aus welchen Gründen auch immer Dienste habe, die in meinem Rechenzentrum oder sonst wo drehen und ich die mit AWS zum Beispiel integrieren will, dann ist das möglich, aber meist mit mehr Aufwand. Und ich würde sagen, dann gucken wir uns mal so ein paar Beispielszenarien an, was man so, ich sag mal, als Entwickler gelegentlich mal tun will. Erstes Szenario ist, ich möchte eine klassische Mobile App entwickeln. Das Ziel wird wahrscheinlich sein, sie möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Ich will jetzt nicht mich lange damit beschäftigen, sondern sie soll einfach schnell rausgerollt werden. In diesem Fall ist so ein Provider-Login sicherlich in gewisser Weise vertretbar. Das ist ein relativ kleines Stück Software, das ist ziemlich abgegrenzt. Selbst wenn ich da irgendwie umziehen sollen müsste, wäre das wahrscheinlich relativ einfach zu tun. Hier ist sicherlich so ein klassisches Szenario für die Public Cloud gegeben. Ja, ist glaube ich im ersten Schritt verständlich. Das zweite Szenario ist sozusagen der Gegenentwurf. So, ich arbeite in Forschung und Entwicklung und ja, versuche halt einfach Dinge zu tun, die wirklich, ich sag mal, eine gewisse Schöpfungshöhe haben und wo es halt um Patente geht, wo es Optimierung im Fertigungsprozess geht, also einfach sozusagen klassische Dinge, die ich mir patentieren lassen will oder die einfach mir einen, ich sag mal, großen Vorteil in Verfahren bringen. Da würde ich halt sagen, wenn dann die verantwortlichen Menschen zu mir kommen und sagen, Datensicherheit oder Datenvertraulichkeit in dem Sinne ist für uns das absolute Muss und wir wissen zwar, dass AWS toll zertifiziert ist und das alles richtig gut macht und wir haben auch Contracts mit denen. Trotzdem am Ende des Tages möchten wir, dass das grundsätzlich von allen Netzen getrennt ist, diese Daten, und in einem eigengearteten Container landen, wie auch immer man den beschreiben möchte, dann ist es auf jeden Fall verständlich. Da ist man dann sicherlich genau relativ schnell bei einer Private Cloud, die irgendwo abgetrennt vom Internet etc. irgendwo steht und ich da dann allerdings auch eigenverantwortlich was tun muss. Schauen wir uns mal ein drittes Szenario an. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Wenn wir uns ein klassisches E-Commerce-Szenario vorstellen, dann haben wir da relativ viele verschiedene Dinge. Nämlich, wir haben personenbezogene Daten, Bestellverarbeitung. Wir haben aber auch gleichzeitig eine Menge Leute drumherum, die Marketing machen wollen, die verschiedene Websites betreiben wollen, um Dinge zu verkaufen. Genau, wir haben personenbezogene Daten. Letzten Endes soll es auch da immer schnell gehen. Das Weihnachtsgeschäft steht quasi immer sofort vor der Tür, im Moment auch wieder. Wir haben typischerweise gerade im E-Commerce Lastspitzen. Das heißt, diese müssen irgendwie aufgefangen und abgedeckt werden. Was tun wir damit? Halten wir dafür Rieseninfrastruktur vor oder nutzen wir die Cloud im Sinne von, das skaliert halt dann in der Cloud? Fragen, die man sich da typischerweise stellt. Provider-Login kann man sicherlich an manchen Stellen akzeptieren. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Killer-Kriterium, behaupte ich mal. Nicht für alle Dienste jedenfalls. Was machen wir nun? Public Cloud, Private Cloud? Wie gehen wir damit um? Mein Vorschlag ist, wir vereinen das beides und bringen das mal ein bisschen zusammen. Dann, und wir betreiben also eine private Cloud, die intern läuft, die aber im Prinzip gewisse Prozesse nur koordiniert. Und letztlich die Public Cloud genutzt wird, um Lastspitzen abzudecken, um Number Crunching zu machen, um auch durchaus einfachere Prozesse zu machen, die aber dort als solche schon quasi fertig zur Verfügung stehen. Wir schauen uns das mal an einem Beispiel, glaube ich, an, damit das klarer wird, wie die Idee funktionieren kann. Das ist jetzt ein Beispiel eben genau aus diesem E-Commerce-Bereich, wo wir quasi Bestellverarbeitung haben. Bestellverarbeitung im E-Commerce-Bereich heißt halt, jemand hackt da auf der Webseite rum, hat jetzt irgendwas gekauft, so klassisches, jetzt nicht Amazon-Beispiel, ich habe mir, was weiß ich, eine Gartenliege von dem Merchant A gekauft und, einen Satz neuer Akkus von Amazon direkt. Das ist so eine Bestellung kommt halt hier oben so reingetröpfelt, so nur mal als Beispiel. Was machen wir jetzt? Wir wollen, warum auch immer, Anforderung ist halt, dass Personal Data eben nicht rausgeht aus dem Unternehmen, weil wir das angenommen haben. Wir können also sagen, wir anonymisieren an dieser Bestellung das Personal Data und schieben ansonsten diese Bestellung hier rüber zum Transformieren, Splitten, irgendwas damit tun in der Cloud. Wie auch immer. Also große XSLT-Transformation, was auch immer man sich da so vorstellen kann. Halt also in irgendeiner Form Last. Am Ende, wenn wir damit also fertig sind, schicken wir diese Ergebnisse des Ganzen wieder zurück in unsere Private Cloud, die im internen Netz steht, und sozusagen de-anonymisieren dieses Data wieder und fügen das den einzelnen Dingen, die zurückkommen. Das können halt durchaus mehrere Resultate sein, wieder die personalisierten Daten zu. So dass wir hier quasi einen Storage haben, der sozusagen nur das Mapping macht von anonymisierten Daten zu konkreten Daten. Ist das soweit klar von der Idee her? Und das kann man halt tatsächlich. Anonymisiert heißt, ich ersetze meinetwegen den Vornamen oder alle solche persönlichen Daten durch irgendwelche Hashes, die ich wiederum zurückmatchen kann auf meiner Seite.
Das Problem ist ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das Teil, ich glaube, dass die Formulierung in der Datenschutzgrundordnung so ist, so von wegen eine identifizierbare Person. Das heißt, wenn ich den Namen lösche, aber quasi, sagen wir mal, weiß ich nicht, irgendwelche Daten von meinem Handy, die eindeutig darauf hinweisen würden, wenn man noch mehr Daten von mir hat, dass ich das bin, auch wenn mein Name nicht draufsteht, bin ich nicht wirklich anonym.
Okay. Tatsächlich, das geht auch nicht. Also an dieser Stelle geht es tatsächlich auch nicht um die Idee, die Datenschutzgrundverordnung in irgendeiner Art und Weise einzuhalten, sondern Schützenswerte, die ich selber, Daten, die ich selbst als schützenswert definiert habe, nicht rauszugeben. Das ist sozusagen Ziel des Ganzen.
Aber sind Sie nicht geschützt? Also je nachdem, wie viele Daten jetzt Amazon zur Verfügung hat und woraus sie noch was schließen können, ist ja immer irgendwo die Möglichkeit, doch wieder irgendein Muster darin wieder zu erkennen und das wieder irgendeiner Person zuzuordnen.
Ja, okay, verstehe ich. Also ich weiß, was du meinst. Also es geht auch weniger darum, das ist jetzt sozusagen das Beispiel, es geht eigentlich darum, gewisse Sachen, also das Konzept dahinter ist, gewisse Sachen einfach gar nicht rauszugeben und zu verschleiern. Das ist so die Idee dahinter. Ich glaube, du warst erster.
Das Wort, was du heißt, Pseudonymisierung, die ja erkennbar und nicht mit Zuordnungsbarkeit. Aber ich folge dem Gedanken und möchte eigentlich auf den eingehen. Das Beispiel ist ja so ein bisschen, naja, also ich folge dem Gedanken, aber mir fällt es sehr schwer, dafür sinnvolle Beispiele zu finden, weil diese Rechts, diese Verarbeitung, beim E-Commerce-Vorgang ja verhältnismäßig trivial ist, gemessen, und ich habe noch einen Worker, der das Ganze steuert, da kann ich die Verarbeitung fast auch selber machen. Also wenn du jetzt einen User hast, der Video hochlädt und das Video konvertiert, dann ist das dein Beispiel. Hast du ein Praxisbeispiel?
Also wir tun das tatsächlich, also deswegen habe ich wende das, habe es bewusst, relativ bewusst gemacht, weil wir das so in der Praxis tun. Und wir tun das aus einem Grund nur so in der Praxis, weil wir diese ganzen Queuing-Geschichten und sowas alles nicht selber machen wollen, weil wir die Amazon-Services dafür verwenden wollen. Tatsächlich machen wir genau sowas. Order-Splitting, Order-Transformierung passiert bei Amazon. Und das Ganze auch nicht synchron, sondern asynchron. Wird einfach da abgeworfen und wird dann da gemacht. Und wird tatsächlich, und du hast vollkommen recht, Anonymisierung ist da falsch, pseudonymisiert, aber gewandert ist darüber.
Ich frage mal schnell nach, das ist aber der Grund nicht so sehr, dass die mehr Rechenleistung haben und das rausgelegen haben, sondern dass sie das Message-Queuing hier fertig in die Hand geben.
Genau, das ist so ein Argument, genau. Und also da findet man ganz viele Argumente.
Ein Gedanke dazu, wegen der Anonymisierung, Pseudonymisierung, wenn ihr jetzt die Kundendaten habt und ihr hasht die, hasht ihr das einmal für jeden Kunden und dann bleibt das der Hash oder macht ihr das temporär? Das heißt, der Kunde, es kommt eine Order rein, der Kundenname und so weiter wird gehasht, kommt in die Cloud, kommt zurück, wird neuer Hash generiert.
Das wird ein neuer Hash generiert.
Genau, das ist dann nämlich schon mal eine ganz andere Anonymisierungsform, würde ich jetzt mal behaupten, weil dann nicht mehr immer wieder der gleiche Hash verglichen werden kann. Also man könnte dann natürlich Bestellungen sammeln oder was auch immer und dann irgendwann muss er herausfinden. Aber wenn jede einzelne Bestellung für sich, sage ich mal, anonym ist, dann wird es enorm schwierig, da ein Muster daraus zu erkennen, wenn es immer temporär neue Hashes generiert werden, zum Beispiel mit zufälligen Daten und sowas.
Ja.
Also da lässt sich schon einiges, denke ich mal, machen, dass man das auch DSGVO-konform machen kann.
Ja.
Wenn es reine Datenverarbeitung
ist. Sorry, das geht so durcheinander. DSGVO-konform ist das komplett.
Ja.
Das kannst du komplett mit allen Daten, mit der DSGVO-Arbeit verwandeln, wenn rechts der AWS steht. Das will ich überhaupt nicht gegen.
Ja.
DSGVO ist da kein Argument.
Ja. Genau, also es geht tatsächlich nicht um DSGVO. Es geht sogar noch weiter, dass man, also unser Unternehmen hat mittlerweile eine sozusagen Vereinbarung mit AWS, die das komplett, also Auftragsdatenverarbeitung zertifiziert. Das ist total, DSGVO ist nicht das Thema hier, das wollen wir hier nicht vermischen. Außer,
das,
ja,
das betonen,
ja. Ja, ja, danke für den Hinweis, genau. Ja, aber ich glaube so, dass die Idee wird klar. Wie gesagt, es geht tatsächlich nur um die Idee und nicht um den konkreten Use Case hier. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, halt zu sagen, ich mache halt gewisse Dinge in-house, weil ich sie gerne in-house behalten will, kann aber durchaus Dinge rausgeben und damit das halt auch schaffen, sowas wie Mesh Queuing halt als Public Cloud Service zu nutzen. Und tatsächlich hat es sich für uns zumindest als sehr praktikabel herausgestellt, das eben nicht selber zu tun, gewisse Dienste zu nutzen. So. Ja, aber wir merken das schon, wir reden darüber Und es wird leider dadurch nicht unbedingt einfacher, weil wir genau diese ganzen Mechanismen schaffen müssen, um es zu pseudonymisieren, um es erst zu pseudonymisieren, rüberzuschicken, dann wieder zurückzuholen, diese Sachen wieder rückwärts aufzulösen. Also wir treiben schon einen Aufwand dafür. Aber also in dem Fall kann ich nur sagen, diesen Aufwand treibt man von der Implementation eigentlich nur einmal und kann das dann für relativ viele Use Cases halt verwenden. Insofern macht das, glaube ich, Sinn. Also es sind auf jeden Fall zusätzliche Schritte in der Verarbeitung notwendig. Und letzten Endes haben wir immer noch unser Provider-Login, aber da haben wir ja gesagt, das ist vielleicht nicht für jeden Use Case so schlimm, das kann man schon mal vertreten. Und genau, dann fassen wir also mal zusammen. Was bringt mir die Cloud als Entwickler? Ja.
Ich muss aber den Provider-Login haben. Es gibt doch diese Ansätze mit Terraform, die darüber abstrahieren. Hast du dich damit beschäftigt?
Damit habe ich mich schon beschäftigt. Da sage ich ganz klar, das ist ein Irrglaube. Das funktioniert nur auf einem sehr, sehr flachen Niveau. Terraform haben wir uns angesehen. Das funktioniert, ja. Aber eigentlich alles, was man so verwenden will, ist dann letzten Endes fehlt in der Tiefe. Also was wir zum Beispiel uns angeguckt haben, das Serverless Framework zum Beispiel, wenn man jetzt Function as a Service machen will, das soll ja angeblich auch diverse Clouds abstrahieren. Es gibt ganz viele Aspekte, die dann da drin nicht abgebildet sind, die man doch wieder drumherum baut. Dann kann man vielleicht seine Function deployen auf Azure oder auf AWS. Meistens braucht man Dinge drumherum und dann strickt man doch wieder, um mal bei AWS zu bleiben, CloudFormation Templates, die noch irgendwas anderes tun, die da eben nicht rausfallen. Das ist also unsere Erfahrung ist, das hilft leider nicht. Allerdings, und das sage ich einschränkend, sind die auch jetzt mittlerweile ein Jahr alt, unsere Forschung, oder Experimente, die wir da betrieben haben. Das war jedenfalls so, dass wir immer sagten, ich würde jetzt gerne mal in beide Clouds deployen und das funktionierte so nicht. Ja. Genau.
Ja, ich muss sagen, also je nachdem, was du willst, bringt dir das oder es bringt dir nichts. In meiner Erfahrung bringt dir das keine Unabhängigkeit vom Cloud-Dienstleister. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas in AWS hochziehen will für Terraform, dann importierst du das AWS-Modul, wo dann alle Ressourcen AWS-spezifisch sind. Aber das hat die anderen Vorteile von GPS Watcher als Code. Ne? Also du kannst das in der Versionsverwaltung haben, du kannst einfach parallel den Stack hochziehen und du hast das schon. Aber hast immer noch AWS am Bein oder Azure oder was.
Ja. Das Render-Login ist ja nicht los.
Ja.
Also ansonsten kommen die irgendwie.
Ja. Dann genau, also exakt genau das war unsere Beobachtung. Das sind gute Tools, aber den Vendor-Login wirst du eben nicht los. Ansonsten machen die natürlich Sinn, klar. So. Dann, genau. Was bringt uns das alles? Vor allem Entwicklungsgeschwindigkeit. In der Hoffnung, dass wir die Qualität nicht vernachlässigen, ja. Qualität im Sinne von, ist in diesem Sinne halt so, ich bekomme schnell mein Message Queuing, wenn ich selber baue, wird mein erster Wurf garantiert schlechter werden wie der von Amazon und die Verfügbarkeit wird auch garantiert schlechter sein. Grundsätzlich gilt dann an der Stelle sowieso, man kann nie alles selber machen. Auch tolle Teams kennen das übrigens nicht. Also insofern, wir werden da dann in irgendeiner Form immer Unterstützung brauchen. Wir können uns auf Features fokussieren und müssen uns nicht so sehr im allerersten Schritt damit beschäftigen, wie sieht meine Umgebungslandschaft aus. Es gibt halt schon feste Standards und Best Practices, die andere Leute sozusagen für uns schon durchdacht haben, weil sie diesen Service oder den Public Cloud Service für uns schon durchdacht haben und so gebaut haben, dass er im Normalfall gut nutzbar ist. Dann passt halt oft dann auch nur Standard für Standardaufgaben, die dann in unserem Baukasten liegen. Diese Standard, aber oftmals sind es halt Standardaufgaben, die wir lösen müssen. Wir sind nicht die meiste Zeit erfinden wir keine tollen Dinge, also jedenfalls ist es bei mir leider so, sondern eigentlich lösen wir Daten von A nach B und ein bisschen manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal mehr oder weniger. Also, ja. Dann bekommen wir die effiziente Nutzung von Ressourcen. Betriebsaufwände reduzieren sich, weil ich mir um gewisse Aspekte einfach keine Sorgen machen will. Ich glaube, wir haben im klassischen Sinne keine Bare Metal Server mehr im Unternehmen oder fast keine. Ab und zu behauptet noch mal einer, es würde noch mal in irgendeiner dunklen Ecke welche geben, aber eigentlich gibt es das so nicht mehr. Virtualisierung haben wir schon noch, aber auch immer weniger. Ja. Was ist denn Bare Metal? Naja, so ein klassischer Server, sage ich mal so. Also so wie man das so, ich sag mal, weiß ich nicht wann das war, aber so früher kannte, ich brauche einen neuen Dienst und dann müssen wir aber erstmal Hardware kaufen. Ich glaube, das gibt es im Unternehmenskontext quasi gar nicht mehr. Also das Minimale ist irgendeine Form von Virtualisierung, behaupte ich. Ja. Ja, okay. Deswegen sage ich, tatsächlich komme ich aus einem Unternehmen, das so, also ein bisschen Daten hin und her schiebt. Das ist, machen viel mehr. Das ist nicht ganz nett, wenn ich das sage, aber natürlich gibt es das, wenn ich. Aber das sind dann auch fast immer Spezialanwendungen und Spezialfälle, die spezielle Anforderungen haben. Wenn ich, grafische Workstation berechnen oder Cluster mit Grafikkarten, weil ich irgendwas Spezielles tue, das fällt natürlich alles raus, ohne Frage. Ich meine jetzt tatsächlich eher Standardaufgaben der Datenverarbeitung. Genau. Konzepte wie Microservices bedingen halt, dass man im Prinzip von der Denke her zumindest ganz viele Server hat. Wie man das dann virtualisiert, wie man das baut, sei es über Kubernetes, sei es über was auch immer für eine Technik, sei dahingestellt. Aber genau diese Ansätze, die brauchen wir, wenn wir diese Ansätze fahren wollen, dann haben wir es halt mit vielen, ich nenne das mal Instanzen zu tun, die wir betreiben möchten. Ja, und wenn wir effizient mit Ressourcen umgehen wollen, dann ist, um mal zum Beispiel so ein Kubernetes-Cluster zu sehen, und ich habe eine sehr kleine Aufgabe, dann kann ich dem auf diesem Kubernetes-Cluster eine sehr, sehr kleine Ressourcen geben und der kann da trotzdem drehen. Das kann ich im Prinzip auch mit einer klassischen Virtualisierung. Trotzdem ist dort noch immer sehr viel mehr Betriebssystem drunter und dementsprechend ist da irgendeine Cloud Lösung sicherlich geeigneter. Ja, und dann bin ich auch im Prinzip schon so ein bisschen schwenke ich so ein bisschen ein auf den Ausblick, weil wir haben ein paar Sachen noch nicht betrachtet und die habe ich relativ bewusst hier auch erstmal rausgelassen, um das nicht noch unnötig zu komplizieren. Zum einen haben wir uns nicht darüber Gedanken gemacht, wie das von den Kosten aussieht. Da kann ich auch nur wieder aus meiner ganz persönlichen Erfahrung berichten. Für er ist ausgegangen. Kosten ist das Thema, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sehe es immerhin noch. Dort sind unsere Erfahrungen sind für das, was wir vorher getan haben, waren die Kosten deutlich höher, mit klassischer Virtualisierung zu arbeiten, im Vergleich zu möglichst viel auf AWS auslagern. Beispiel hatten wir ja eben gerade schon gehört, wenn die erste 1 Million Messages in einem Messaging-System for free sind, dann ist das unter gewissen Kontexten 1 Million Messages wahrscheinlich nicht viel. Man wird da was bezahlen müssen, aber für viele Kontexte ist das halt schon ein Riesenhaufen Geld, beziehungsweise ein Riesenhaufen Messages.
Entschuldigung, soll ich nochmal versuchen, die Beamer anzuschalten oder ist das?
Ja, probier das ruhig mal. Ja, ich referiere dann einfach so weiter. Was wir auch nicht betrachtet haben, was aber ein total spannendes Thema ist, sich diese ganzen Abstraktionstools für Kubernetes anzuschauen. Da gibt es eine ganze Menge spannender Ansätze, und zwar hin zu, ich möchte unter einem Dach zum Beispiel Google Cloud Plattform und AWS und Azure betreiben. Das soll aber für den Entwickler möglichst überhaupt gar nicht erkennbar sein, was da im Hintergrund so dreht. Und dafür gibt es halt dementsprechende Tools wie zum Beispiel Rancher, wo ich relativ schnell von Plattform A auf Plattform B switchen kann. Haben wir uns nicht angeguckt, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das ging ja. Guck mal, da sind wir ja drin. Genau, was ich eben schon sagte, eben genau diese Multicloud-Setups. Wie schaffe ich es, mich eben für gewisse Dienste, die gut transferierbar sind, nicht unbedingt an einen Anbieter zu binden, sondern mein Setup so hinzubekommen, dass ich zumindest das, was einfach transferierbar ist, auch so aufbaue, dass ich es transferieren kann, eben nicht in diesen Vendor-Lock-in für gewisse Aspekte reinzulaufen. Was wir uns auch nicht angeguckt haben, ist letztlich konventionelle Setups in der Public- bzw. Private Cloud, nämlich solche Dinge wie baue mir meine Infrastruktur mit EC2-Instanzen, aber da ist tatsächlich mein Gefühl, das hat man eine Zeit lang ein bisschen gemacht, machen wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das eigentlich ist es alles Kubernetes in letzter Konsequenz. Jo. Und damit bin ich am Ende und freue mich noch auf ein paar Fragen und eine Diskussion. Dann fangen wir mal hier vorne an. Dankeschön.
Wie ist das eigentlich, uns geht es ja darum, private Clouds dann zu benutzen, wenn wir irgendwie die Daten nicht rausgeben. Meistens geht es ja aber darum gar nicht mal, dass wir nicht sagen wollen, wir wollen nicht alle Daten rausgeben, sondern vor allem, dass die Zusammenhänge zwischen den Daten nicht rauskommen. Also ist ja zum Beispiel irgendwie, wir wollen ja nicht, uns ist das ja egal, ob irgendwie jetzt nach außen bekannt wird, dass wir einen Kunden mit dem Namen Max Mustermann haben. Uns interessiert ja nur, dass nicht rauskommt, dass der diese Sachen bestellt hat und dass wir jetzt über den wissen, dass er zum Beispiel irgendwie sich gerne Computerhardware anschaut. Also vor allem die Zusammenhänge sind ja vor allem das, was uns interessiert, dass das irgendwie unser Geheimnis bleibt. Wäre das da nicht eine Möglichkeit zu sagen, dass man quasi die Daten dann halt anhand dieser Zusammenhänge einfach auf verschiedene Public Clouds aufteilt und man zum Beispiel sagen könnte, wir geben irgendwie bei Amazon die Daten ab, dass wir irgendwie Kunden mit folgenden Namen haben und dann packen wir irgendwie bei Google dazu, dass Kunden mit folgenden IDs irgendwie diese Dinge gerne bestellen und dann wissen wir ja nur wir, wie man das irgendwie wieder zusammenpackt.
Das ist grundsätzlich denkbar, ohne Frage. Also klar, wenn deine Anforderung die ist, im Prinzip kann ich zu allen möglichen Dienstleistern, weil ich dementsprechend rechtlich abgesichert bin, gewisse Daten tun. Aber mein Wissensschatz in den Daten sind die Beziehungen untereinander, dann mache ich genau das. Ich gebe sozusagen, verteile die dann. Wie gesagt, wenn das ein Use Case ist, kann man das tun. Das ist aber ein sehr spezieller Use Case, glaube ich. Ja.
Ja, direkte Anmerkungen dazu. So diese intuitive Technik, so löse ich Datenschutz, ist ganz gut, hat aber mit dem geforderten Datenschutz im Team halt nichts zu tun. Weil am Ende ist es ja auch mal so, bei so einer Lösung, du musst dir sehr stark überlegen, ob technisch, ob das überhaupt zählt ist, weil du kannst kurz Daten korrigieren und ähnliches. Also Bitcoin nix, sondern bei googeln und wenn mittlerweile schon das LKA in Deutschland sowas auseinandernehmen kann, dann muss man sehr viel besser sein.
Ja.
Ich persönlich jetzt würde ich mir das nicht mehr zutrauen. Und auf der juristischen Diskussion ist es ja immer so, dass irgendjemand die Daten zusammenbauen muss. Aber wenn du das in-house machst, dann hast du ja auch einen Admin, der das Backup macht. Und das Backup liegt auch mal in einer anderen Feuerschutzzone und ähnliches. Das heißt, du hast mit dem Mitarbeiter auch einen Vertrag und vertraust dem.
Ja.
Und dann, dass wir auf die juristische Ebene haben, dann ist es eben genau wie gesagt, der Datenverarbeitungsaspekt, der dann geprüft werden muss gegen den AWS, aber mutmaßlich sogar besser erfüllt und mehr Aufwand erfüllt, als man das oft organisiert sieht.
Ja.
Ich habe noch eine andere, aber eigene Frage zum Thema.
Ja.
Das war nur der Einwurf. Ihr macht jetzt Lambda-Funktionen, oder ihr macht sozusagen Docker-Images in der AWS. Und ich habe das im letzten Satz hier so verstanden, es geht weg von den ECSen zu Lambda.
Richtig. Teils, also wir machen tatsächlich so ziemlich, ja, machen das beides. Das klassische Docker-Images werden in der Private Cloud betrieben, auf Kubernetes. Wir machen aber teilweise auch Lambda auf AWS.
So. Eigentlich ist ja so Docker in der Cloud dann nur so der erste Schritt, der die Migration einfacher macht. Habe ich das so richtig verstanden? Und du willst eigentlich hin, dass du im Prinzip alles in einer Lambda-Funktion wird?
Nicht zwangsläufig. Also die Abgrenzung ist für mich ganz klar, Lambdas sind, ich werfe Daten irgendwo hin, lasse die was tun und das endet dann wieder. Es gibt aber durchaus Dinge, Prozesse, wo ich sage, das muss konstant auf irgendwas lauschen. Da finde ich Lambda halt, kann man sich Konstrukte schaffen, diverse Trigger, wie auch immer man das dann konstruiert. Aber da wird es komplizierter. Das ist für mich jetzt nicht das Allheilmittel für alle Workloads, sage ich mal so. Es ist eine Kombination aus beiden.
Das Storage macht ihr dann lokal bei euch oder nehmt ihr dann auch die AWS-Datenbanken?
Wir nehmen die AWS-Datenbanken. Wir nehmen viel S3, konkret sogar, bei den Aufgaben, die wir haben, sind die Datenbanken meist in-house und Dinge, die da rauskommen als Files auf S3, um sie dann dort bei Amazon zum Beispiel in die Verarbeitung zu geben. Die werden über S3 ausgetauscht. Das ist aber ein spezieller Use Case. Das ist
eine klassische Batch-Verarbeitung.
Richtig. Ja, genau. Aber ja, also es gibt Cases, da macht es Sinn und wir machen es auch tatsächlich da, aber wir haben auch teilweise eben, das geht jetzt vielleicht ein bisschen tiefer, aber so Ansätze wie Apache Camel K, das ist quasi Apache Camel auf Kubernetes, wo man auch Jobs einfach starten kann, die starten und dann wieder enden. So. Solche Konstrukte fahren wir auch. Aber wir versuchen schon vieles auch auf unserem Kubernetes-Cluster zu machen und nicht zwangsläufig Lambdas zu verwenden. Aber für manche Cases halt ja.
Ja. Du hast vorhin gesagt, geringere Betriebsressourcen oder was in Richtung. Also nach dem Motto, die Cloud nimmt mir Betrieb ab. Wenn ich das nicht richtig verstehe, für die Public Cloud.
Das ist,
also mein Verständnis
für die Private
Cloud ist, ich brauche eigentlich nochmal doppelt so viel Betrieb wie vorher. Denn wir müssen ja das Alte betreiben, bis ich das Neue habe.
In einer Übergangswelt auf jeden Fall, klar. Also es geht tatsächlich, die Ressourcen, die ich für den Betrieb mache, sinken vor allen Dingen bei Public Cloud Services. Das ist sozusagen der große Gewinn. Ja. Und nachher später, wenn ich es auf der Private Cloud habe, durch massives Resource Sharing, weil ich halt Prozesse habe, die wirklich nicht laufen und die wirklich komplett dann evakuiert werden, im Zweifelsfall.
Die machen dann halt was anderes.
Ne? Ja. Die sind schon da, das stimmt.
Die bleiben
halt. Ja, die bleiben. Ja, das stimmt. Ja, nochmal.
Vielen Dank für den Vortrag. An einer Stelle hast du den Fußnägel aufgerollt, aber nur an einer.
Ja.
Auch gute Teams machen nicht alles selber.
Ja.
Wolltest du nicht sowas sagen? Gute Teams erkennt man daran, dass sie nur das Dienste machen. Also ich habe exakt Gegenteil.
Ach so, dann habe ich es tatsächlich falsch formuliert. Also die Aussage war tatsächlich, man kann nicht alles selber machen. Auch gute Teams können das nicht. Also man macht natürlich nicht, also man macht möglichst wenig selber. Das ist genauso wie, man schreibt möglichst wenig Code selber. Ist jedenfalls meine Philosophie.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Die Formulierung würde ich so verstehen, dass man sagt, gutes Team, da kennt man daran, dass sie genau das Entscheidende selber machen und alles andere nicht steuern.
Richtig. Dann habe ich da tatsächlich tatsächlich einen Dreher gehabt und danke, dass du das korrigiert hast. So wie du es sagst, sehe ich es exakt auch so. Ja. Okay, ja, also ich bin noch hier. Ja, ich bin hier, also am besten dann, wenn noch was ist, zu mir kommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.